Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Geschmackssache, dem Podcast von Tryfoods. Die erste Serie oder das erste Format nach dem Lockdown, nach Corona, naja, beziehungsweise nach kann man ja noch nicht ganz sagen, aber auf jeden Fall gibt es Lockerungen und ich freue mich riesig hier heute mit Katharina Kurz, Geschäftsführerin von Birlo, über Bier zu sprechen und über dich zu sprechen und deinen Werdegang und darüber, was Birlo besonders macht und speziell, wie ihr es bei Geschmackssache kennt, geht es natürlich auch um Geschmack von Bier und guten Bier, was das auszeichnet. Darüber wollen wir heute reden, also wir haben einiges vor, deswegen frage ich auch gar nicht danach, was eigentlich Birlo bedeutet und wie man es ausspricht, weil ich glaube, Katharina, das wirst du immer gefragt, also man kann es aussprechen, wie man will.
Stimmt, ne? Ich spreche es auch anders aus als du, ich
sage Birlo. Birlo, okay, genau, okay, siehst du, aber ihr sagt ja auch, man kann es aussprechen, wie man will, ne? Und das ist ja der altslawische Name für Berlin, da haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft und können uns jetzt über andere Dinge unterhalten. Ja, und natürlich, Corona ist das große Thema. Ihr habt ja nicht nur eine Brauerei, sondern Gastronomie, wo wir auch gerade sitzen. Deswegen kann es sein, dass auch mal Nebengeräusche da sind. Ja, erzähl doch mal kurz, Katharina, wie waren die letzten Monate für euch?
Das war schon ziemlich hart, muss ich sagen, wie natürlich auch für alle anderen Gastronomen und ich glaube auch für fast alle kleinen Brauereien, die einen hohen Gastronomieanteil in ihrer Vertriebsstruktur haben. Das ging ja so schleichend los Anfang März, wo man schon dachte, oho, okay, es kommt was. Ne? Da war irgendwie die Stimmung noch so, hey, geht noch alle zu euren Restaurants und unterstützt die. Und irgendwann kippte dann auch so die Stimmung, wo es hieß, eigentlich ist das jetzt unverantwortlich, wenn man nach außen geht. Ne? Und wir haben dann auch noch so ein bisschen offen gehabt, aber haben dann auch, glaube ich, 3 Tage vor der offiziellen Schließung dann gesagt, es fühlt sich nicht mehr gut an. Und das war natürlich krass. Also uns sind von einem Tag auf den anderen 90% unserer Gastronomieumsätze weggebrochen. Haben natürlich dann versucht, gegenzusteuern mit einem Lieferservice, den wir aus dem Boden gestampft haben, einen Werksverkauf hier, To-Go-Bier. Aber das kann so ein schönes Brauhaus und Biergarten natürlich nicht aufwiegen. Und genauso sind uns natürlich auch unsere Gastronomieabsätze nach außen weggefallen. Ne? Also alle Gastronomen konnten auch ihre offenen Rechnungen nicht mehr zahlen. Das war schon eine harte Zeit. Also jetzt bin ich gerade vorsichtig optimistisch. Also der Mai, da war die Tendenz schon wieder echt ganz gut nach oben. Klar, den Handel hatte man auch noch in der Zeit so als Standbein. Das war natürlich bei teurerem Craft Beer, wird dann vielleicht nicht ganz so gehamstert wie irgendwie beim günstigen Kasten.
Gab es da keinen Ausgleich bei euch?
Ja. Nee, leider nicht wirklich. Also ein bisschen, aber nicht wirklich. Aber ich hoffe, dass wir das Unternehmen da einigermaßen jetzt durch die Krise auch bekommen haben. Ja. Und schön, unser Biergarten ist wieder offen. Das ist eigentlich das Allerschönste. Ja. Mit sämtlichen Abstandsregeln eingehalten. Da haben wir natürlich großes Glück, dass wir so eine Außenfläche haben. Ja. Innen haben wir gerade noch zu. Weil wir auch glauben, dass die Leute gerade mehr sich noch wohler fühlen, wenn sie irgendwie im Außenbereich sitzen.
Ja. Aber wie ist es denn, ihr habt einen wunderschönen Biergarten, der relativ groß ist und Biergarten verbinde ich mit Ausgelassenheit und Spaß haben. Wie ist das bei euch oder wie ist dein Gefühl? Ist die Stimmung normal oder merkt man schon, dass Leute anders sind? Ja, weil man sich irgendwie einschränken muss. Wie nimmst du das wahr?
Ich finde die Stimmung tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ne? Also es ist natürlich so ein bisschen was anderes, wie wenn du bei uns letztes Jahr, wenn du da in diesen vollen Biergarten, wo natürlich auch alles normalerweise eng aufeinander steht und einfach das spürst du so ein bisschen in der Luft, ja, dass einfach alle eine gute Zeit haben und eine tolle Sommerstimmung irgendwie ist. Das ist natürlich durch die Abstände vielleicht ein bisschen anders und dadurch, dass alle dann auch versuchen bei der Selbstbedienungsausgabe, irgendwie ist die Schlange auf einmal sehr viel länger, aber einfach durch die Abstände. Ne? Also es gibt schon ein paar Dinge, die anders sind, aber ich finde es tatsächlich erstaunlich gut und ich glaube, die Leute, also du merkst so richtig, dass sie sich total freuen, dass wieder so ein bisschen Normalität zurückkehrt. Und da gehört eben auch ein gutes Bier außen dazu.
Ja. Naja, also auf jeden Fall, alle Zuhörer, wenn ihr hier oder Zuhörerin aus Berlin oder wenn ihr nach Berlin kommt, schaut mal hier vorbei beim Brewhaus am Gleisdreieck Kreuzberg. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein ganz drin und draußen tolles Haus, tolles Essen und tolle Biere. Das war die kleine Werbung zwischendurch.
Man muss ja jetzt Urlaub in Deutschland
genau,
eher machen.
Ganz genau. Deswegen lohnt sich hier auf jeden Fall. Genau. Katharina, aber kommen wir doch nochmal zu dir. Erzähl doch mal, wie bist du zum Bier überhaupt gekommen? Ich habe gelesen, du bist eine Quereinsteigerin, aber genau. wie kam es dazu?
Komplette Quereinsteigerin. Ich habe schon immer ganz gern Bier getrunken. Ich komme aus Franken, da wird man da ja quasi ein bisschen mit der Muttermilch aufgezogen. Aber jetzt nicht professionell oder hat auch keine familiäre Vorbelastung im Brauereibusiness. Ich bin Betriebswirtin, stand zwischen Jobs, war jahrelang beim großen Medienunternehmen und habe irgendwie so gemerkt, boah, ich würde gern was selbst machen. Würde gerne was selbst gründen, hat aber nicht so wirklich die richtige Idee dazu und habe so eine Auszeit genommen und die näherte sich dem Ende und dachte fast so ein bisschen, boah, jetzt hast du deine Zeit verschwendet und bist gar nicht so auf eine Idee gekommen, wie es denn weitergeht, und habe dann wieder ganz schön viele Vorstellungsgespräche gehabt, doch bei großen Unternehmen wieder, und war auf Reisen in Australien 4 Wochen lang, das war im Januar 2014. Und habe da ganz viel Craft Beer getrunken und hatte da total Spaß, diese Szene da zu entdecken und in jeder Kneipe irgendwie mich durch die verschiedenen Bierstile zu probieren. Und hatte eben auch so einen Moment in so einem wunderschönen Bottle Shop mit totaler Biervielfalt, wo ich mich für ein Sixpack entscheiden wollte und aber irgendwie total lange da vor dem Regal stand und mir dachte, Mensch, was nehme ich denn jetzt? Und so viele tolle Biernamen und toll gestaltete Etiketten und so viele Bierstile, von denen ich eigentlich noch nicht so wirklich gehört hatte. Dachte mir, verrückt. Also eigentlich in Deutschland sind wir immer so eine Biernation, sind so stolz aufs Bier. Aber eigentlich ist das relativ langweilig geworden. Also wenn du bei uns im Supermarkt stehst, dann konnte ich mich auch immer nicht entscheiden. Aber weil es irgendwie so alles das Gleiche war, ne? Alles Pilsner oder Hefeweizen und irgendwie so relativ unemotional von den großen Marken her. Gibt natürlich auch tolle Ecken in Deutschland, wo das anders ist, gerade in Bayern oder in Franken, ne? Also und da fiel es mir so ein bisschen wie die Schuppen vor den Augen und ich dachte, oh, das würde ich gerne mal in meinem Leben so als kleines Nebenprojekt machen, eine coole kleine Biermarke, eine Craft-Biermarke. Und habe dann einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen, der wollte sich eigentlich mit seinem Papa und Vater so ein Hobby suchen, die wollten sich das Brauen beibringen, hat schon so Bücher und kleines Braukit gekauft und dazu, die haben leider bis heute noch kein eigenes Bier zusammengebraut, der Papa, den müssen wir mal noch abholen irgendwann. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. Haben dann so ein bisschen recherchiert und haben gemerkt, ah, das Thema Craft Beer geht ja langsam auch schon los in Deutschland. Und haben dann unseren dritten Mitgründer kennengelernt, den Michael, Diplom-Braumeister. Der war dann damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei. Und der hatte Bock, das mit uns einfach mal zu versuchen. Und dann haben wir gesagt, wir haben nichts zu verlieren und wir glauben, dass wir hier echt was beitragen können. Und ja. So entstand Berlo 2014.
Ja, 2014. Genau. Und es war ja noch 2014, ich habe jetzt nicht genau die Entwicklung vor Augen, aber es war ja auch in Deutschland so wirklich ganz am Anfang, ne, was das Thema Craft Beer anging, wo ja andere Länder, also von Australien wusste ich jetzt nicht, aber USA ja schon viel, viel weiter waren. Ne? Und das heißt, ihr wart da sehr früh.
Also wir waren bei Weitem nicht die Ersten. Es gab hier auch schon gerade in Berlin einige Shoppe, gibt es ja schon ewig. Heidenpeters war da schon am Start, Vagabund. Also es gab wirklich schon einige. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich den perfekten Moment da abgepasst. Ne? Also wir kamen im November 2014 dann mit den ersten 2 Bieren raus. Und das war so ein Zeitpunkt, wo die Medien viel über das Thema geschrieben haben. Also das war irgendwie so für die Medien sehr spannend. Ach Mensch, und Bier und jetzt wieder handwerklich und Craftbier und diese Biervielfalt. Und du hast es aber noch nirgendwo gefunden. Also es gab vielleicht so eine Handvoll, wenn es hochkommt, 2 Handvoll Bars in Berlin, die überhaupt dieses Thema gespielt haben. Du hast es noch in keinem regulären Restaurant gefunden, nirgendwo. Aber das heißt, durch diese mediale Aufmerksamkeit war das eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil wir dann halt einfach so in Läden rangegangen sind und die immer, okay, Craft Beer, habe ich schon mal gehört, zeig mal her. Ja, wie gesagt, nicht die Ersten, aber glaube ich, ich denke, wir waren in Berlin somit die Ersten, die es auch so ein bisschen versucht haben, mehr in den Mainstream reinzubringen. Ja? Ja. Also wir haben uns nicht so um diese nur 10 Bars da gekreist, wo alle versucht haben, ihr Bier reinzukaufen, sondern wir sind halt auch ganz gezielt einfach an tolle Restaurants und Bars rangegangen oder Spätis auch, ja, die wir gut fanden, haben gesagt, guck mal hier, wir sind hier 3 Leute aus Berlin, haben gerade diese 2 Biere gebraut, hatten damals auch noch keine eigene Brauerei, also wir haben uns eingemietet. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, sodass wir nach einigen Monaten gesagt haben, Mensch, also ich glaube, wir können da weitermachen und sollten weitermachen und hoffentlich auch unsere eigene Brauerei dann irgendwann bauen.
Denkst du, es hat auch was damit zu tun, dass ihr ein Dreierteam gleich wart und auch unterschiedliche Fähigkeiten einbaut? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr eine ganze Reihe von den Brau, vielleicht Nerds, also einfach die extrem gute Brauer sind und da total innovativ und kreative Biere machen, aber denen das vielleicht manchmal fehlt, jetzt ein Unternehmen, eine Firma aufzubauen?
Also ja, total. Also wir hatten da wirklich 3 ganz unterschiedliche Profile und jeder hat so seine eigenen Kompetenzen mit reingebracht. Micha durfte an den Braukesseln machen und schalten und walten und wir haben uns, Christian und ich haben uns dann halt eher um den Aufbau und die Konzipierung und die Marke und wie soll das aussehen etc. gekümmert. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so komplementäre Skills auch hat und nicht alle 3 komplett gleich ist.
Also wir haben den Begriff ja auch schon benutzt, Craft Beer, und der schwebt da draußen rum, man hört es immer wieder. Wie definierst du das? Was ist für dich ein Craft Beer?
Darf ich ein bisschen ausholen
zu
dem Begriff?
Natürlich.
Es ist eine unglaublich schwere Diskussion, vor allem in Deutschland. Also der Begriff Craft Beer stammt eigentlich aus den USA. Da muss man sich mal kurz zurückversetzen. So Ende der 70er, Anfang der 80er. Da gab es eine sehr desolate Brauereilandschaft. Da gab es nur, glaube ich, 42 Brauereilizenzen in diesem ganzen riesigen Land. Und die haben alle so ein bisschen gelbliches Wasser produziert,
sehr
würde
leichtes,
der Deutsche sagen, sehr leicht, genau. Eiskalt, dann merkt man es nicht so, dass der Geschmack fehlt. Und dann wurden Brauereigesetze gelockert, die auch das Heimbrauen erlaubt haben, die Brewpubs erlaubt haben. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass so Hobbybrauer, Heimbrauer eigentlich angefangen haben, alte Bierstile neu zu interpretieren, viel mit Rohstoffen zu experimentieren, ihre eigenen Brewpubs aufgemacht haben. Das wurde dann zu Brauereien. Und daraus sind total spannende Brauereien eben entstanden, die Bier wirklich nochmal neu definiert haben, die mit einer unglaublichen Vielfalt spielen, die immer 20 verschiedene Biersorten im Portfolio haben. Also was, glaube ich, uns als Deutsche immer gar nicht so bewusst war, weil viele immer noch so das Miller Lite und Bud Light irgendwie im Kopf hatte. So, jetzt, wenn man diese Diskussion nach Deutschland zieht, was ist denn Craft Beer, dann kommen viele Brauereien, die es hier schon seit 300 Jahren gibt, und sagen, wir machen doch schon immer Craft Beer. So, ja, also na klar, haben wir eine wunderbare handwerkliche Brautradition, aber es ist auch sehr uniform geworden. Ja? Also viele haben halt immer nur die gleichen 2-3 Bierstile irgendwie gemacht. Gerade die großen Industriebrauereien, da gab es einen wahnsinnigen Preiskampf. Die haben sich geschmacklich total angeglichen, immer mehr Richtung Mainstream. Und ich definiere eben Craft Beer so, dass man, dass es unabhängige kleine Brauereien sind, die kreativ mit Rohstoffen, mit den vorhandenen Rohstoffen des Bieres, aber vielleicht auch mit neuen Rohstoffen umgehen und vor allem wirklich auf die maximale Vielfalt gehen. Also Bier als so Gesamterlebnis eigentlich sehen wollen und gucken, was man aus diesem Getränk herausholen kann. Das ist eigentlich so, wie ich Craft Beer definiere.
Könnte dann, also es gab es jetzt ja auch schon einige Großbrauereien, die jetzt ein Pale Ale rausgebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob sie es auf die Flasche geschrieben haben, Craft Beer, aber auf jeden Fall so positioniert haben. Ist das denn aus deiner Sicht dann ein Craft Beer?
Schwierige Frage. Also zum Beispiel aus der amerikanischen Definition, wo irgendwie noch... Ja, es kommt drauf an, ne? solange es jetzt kein riesiger Konzern irgendwie dahinter ist, wenn das jetzt AB InBev ist, dann sage ich, nee, es ist eigentlich nicht mehr, wenn.
Also AB InBev, das ist ja die größte Brauer der Welt, da gehört Becks dazu, da gehört, ach, da gehören weltweit
genau.
so viele Brauereien und dazu
ja, ja,
aus
also
Belgien.
Also das Becks Pale Ale würde ich jetzt nicht unbedingt als Craft Beer bezeichnen. Es ist eine schwierige Diskussion. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, die hierzulande das Thema auch schon früh aufgegriffen haben, größere Brauereien, und schon auch wirklich mit nach vorne gebracht haben. Und letztendlich sage ich immer, solange dadurch mehr Leute wissen, was ein Pale Ale und ein IPA ist und das immer selbstverständlicher wird, dass es diese Bierstile auch irgendwie in Bars oder Restaurants geben sollte, ist das gut.
Ja.
Ja? Aber da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren, was ist Craft Beer und was nicht.
Ja. Und aber lass uns nochmal über die Entwicklung auf jeden Fall sprechen. Also es ging ja, wie gesagt, ihr wart so 2014 da, also mein Gefühl als Außenstehender war dann, dass da gerade dann am Anfang, so 2014, 2015, vielleicht sogar bis 2016, extrem viel Bewegung da war in dem Markt, wo wirklich so das Gefühl habe, das ist totale Aufbruchstimmung. Und wo man dann, also dachte, okay, das geht jetzt wirklich noch stärker auch in den Mainstream. Das wird, man hat ja auch dann die ersten Regale bei Supermärkten gesehen, wo wirklich extra Craft-Biere standen, wo man gesagt hat, okay, es schafft es jetzt auch in den konventionellen Einzelhandel und die Auswahl in vielen Getränkeläden wurde ja größer. Wo gesagt, okay, jetzt nimmt es richtig Fahrt auf. Und wenn ich jetzt heute drauf gucke, als Außenstehender, habe ich das Gefühl, nee, so richtig Fahrt aufgenommen hat es nicht, sondern aus meiner Sicht eher stagniert das so ein bisschen, aber vielleicht also nur so als Außenstehender, dass auf jeden Fall diesen nächsten Schritt noch nicht geschafft hat und nicht gegangen ist. Weiß nicht, ob das richtige Wahrnehmung ist oder wie du das siehst.
Ja, es ist zum Teil richtig. Also ich glaube, dass das große Problem war, du sagst zu Recht, dass der Handel relativ früh eigentlich eigene Craft-Beer-Regale hatte und gedacht, hey cool, das ist ein total spannendes neues Thema, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dran verdienen, größere Margen, als das irgendwie jetzt beim herkömmlichen 24er-Kasten der Fall ist. Und ich glaube, das große Problem war, dass die Arbeit in der Gastronomie noch nicht geleistet wurde, weil sich ja Getränketrends eigentlich erstmal in der Gastronomie langsam etablieren, durchsetzen, dort quasi dem Konsumenten beigebracht werden. Und dann sagt er irgendwann, ach, jetzt fände ich es aber cool, wenn ich das auch in meinem Rewe kaufen könnte.
Mhm.
Und dieser Schritt ist nicht wirklich passiert. Also der Handel ist wahnsinnig schnell auf dieses Thema aufgesprungen. Und ich glaube, dass der Konsument noch nicht so weit war. Ja? Also der war vielleicht in Berlin, Neukölln und Mitte und Prenzlauer Berg so weit. Aber wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, in Brandenburg da im Edeka oder Kaufland oder was weiß ich, ein riesen Craft-Beer-Regal hattest, dann hat sich's vielleicht gerade auf dem Land nicht so gut verkauft. Ja. Und vor allem wurden viele halt so ein bisschen damit alleingelassen. Ne? Also dann stehst du da irgendwie vom Regal und kaufst für 2,90 € ein Triple IPA und weißt aber gar nicht, was das ist. Und wenn du also quasi dann noch nicht rangeführt wurdest.
Wenn ich das betreute Trinken
genau,
gehabt hast,
genau,
wie in der Gastronomie.
Ja, ja. Dann denkst du dir vielleicht, oh mein Gott, was ist denn das? Und
ja,
du trinkst es nie wieder. Ne?
Ja.
Ich glaube, das war ein großes Problem am Anfang, dass die Strukturen einfach noch nicht so wirklich da waren. Ich stimme dir zu, es gab nicht die Explosion, wo wir alle dachten, okay, das passiert jetzt, aber es ist eine langsame Entwicklung. Es braucht einfach Zeit. Und wenn man sich die USA anguckt, wenn man sich England anguckt, das hat genauso lange gedauert. Die waren einfach 20 Jahre irgendwie vor uns. Ne?
Ja.
Und jetzt gerade in Berlin finde ich es aber wirklich toll, wie viel man jetzt in der Gastronomie schon zumindest auf jeder Karte ist mal ein oder zwei Craft-Biere drauf.
Mhm.
Ja? Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, dass man irgendwie selbstverständlich in jeder Kneipe 15 Hähne hat und nicht sagt, ein Bier bitte, sondern Mensch, was gibt's denn hier? Und erstmal da beraten wird. Aber steht da Tropfen hüllt den Stein, das wird schon noch.
Ich würde gerne, also weil ich glaube, da kann man jetzt gut anschießen, weil es geht, wie gesagt, in der Gastronomie wurden die Leute vielleicht noch nicht so drauf vorbereitet, weil jetzt sprechen wir über Geschmack hier auch, ne? Dass die Leute an andere Geschmacksmuster von Craft Beer irgendwie herangeführt wurden oder werden müssen ein Stück weit. Und also mein Gefühl ja auch, Craft Beer sehr oft bedeutet für mich, oder bei meinem Gefühl, dass viele Leute angefangen haben mit Pale Ale und IPAs. Und die sind ja, wie Leute nicht kennen, sind auf jeden Fall Stile, die viel fruchtiger sind, oft säurebetonter und zum Teil also oft auch bitterer als Pils. Obwohl ich glaube, vielleicht der deutsche typische Pilztrinker ist vielleicht diese Bitternoten noch gewohnt, aber gerade, ich glaube, diese fruchtige, säuerlichen Noten, diese Komplexität, die da war, das war, glaube ich, ist ein Riesenschritt für Leute. Kann das auch sein, dass das vielleicht so ein bisschen zu großer geschmacklicher Schritt für viele war, dass man das, also weil die Brauer natürlich super begeistert waren mit dem Hopfen, so diese Pale Ales sind ja sehr hopfengetrieben und da kann man extrem viel aromatischer spielen, aber zu sagen, wow, das ist vielleicht jetzt für den deutschen Biertrinker ein ganz schön großer Schritt gewesen?
Es ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Unterschied, das stimmt schon. Ich glaube, dass am Anfang, ehrlich gesagt, ganz zu Beginn auch viele Biere auf den Markt gebracht wurden, die man vielleicht nicht hätte rausbringen sollen. Ja, also da hat sich qualitativ auch wirklich einiges getan. Ich glaube aber ganz im Gegenteil, dass man damit noch total viele neue Zielgruppen auch erschließen kann. Mhm. Großes Thema, wo ich immer gerne dazu spreche, sind eigentlich Frauen und Bier.
Ja.
Und also ich glaube, viele Menschen, die sagen, ihnen schmeckt kein Bier, ist es nicht unbedingt, dass ihnen per se der Geschmack von Bier nicht schmeckt, sondern ich glaube, das ist oft auch immer so ein bisschen gelernt, so in welchen Situationen, wer trinkt Bier, in welchen Situationen trinke ich Bier und das dann immer so, ach nee, in so einer Restaurantsituation trinke ich eher lieber einen Wein oder sowas, ne? Und ich finde, dass man dadurch nochmal, vor allem bei so hopfenbetonten, fruchtigen IPAs zum Beispiel oder Sauerbiere, dass das einfach nochmal so ein ganz neues Geschmackserlebnis bieten kann, so, ach, wie, das ist auch Bier? Und das finde ich total spannend, also dass man da eigentlich so Leute, die, ich sage jetzt bewusst, also nicht einfach insgesamt Menschen, die eigentlich sagen, sie sind eigentlich keine Biertrinker, nochmal ganz neu abholen kann. Und das finde ich eigentlich spannend. Und ganz kurz noch dazu, also ich finde ja auch nicht, dass Craft Beer insgesamt das Bier, also das reguläre Bier oder den deutschen Pilztrinker komplett überzeugen muss. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett auf Craft Beer umsteigen muss, sondern es ist einfach, es gibt verschiedene Trinksituationen, ja? Wo du dir auch mal überlegst, zu welchem Essen könnte denn welches Bier passen. Und das auch mal, genauso wie das beim Wein ja schon jahrzehntelang gemacht wird. Und das ist halt was früher beim Bier nicht wirklich stattgefunden hat. Und es heißt nicht, dass du nie wieder deinen Standardpilz trinken sollst, sondern einfach auch mal überlegst, in welchen anderen Trinksituationen denn vielleicht mal ein Craftbier auch passen könnte.
Ja. Aber ich meine, ihr macht ja auch einen Pilz, ne? Also es ist ja,
genau.
Ne, wo man jetzt auch, das ist jetzt dann ja auch etwas, was jetzt nicht vielleicht so geschmacklich komplex und anders ist als jetzt ein IPA oder ein Stout oder wie auch immer. Ne? Das macht ihr auch. Aber wie ist es denn da? Weil das ist ja, ich glaube, diese Situation des Biertrinkens ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, sehr oft gibt es einfach auch dieses, dass Bier auch einfach als Durstlöscher genommen wird, ne? Und dieses Frische, man will was auch haben, was nicht süß ist und spritzig ist, aber auch eben nicht kompliziert, ne? Weil sonst soll einfach runtergehen und das ist, ich meine, versucht ihr sowas denn auch? Also, dass ihr sagt, das mit unserem Pilz versuchen wir auch zu bedienen oder sagt ihr, nee, unsere Biere sind eigentlich immer eher für besondere Situationen?
Nee, also gerade mit unserem Pilz und auch unserem Hellen, unser Helles ist ja mit das erste Bier, auch was wir rausgebracht haben, war schon auch immer die Idee, dass wir eine sehr viel höhere Drinkability dann auch haben. Ja? Also ich finde trotzdem, dass die besonderer sind oder einfach noch so eine kleine Kante drin haben, als jetzt wirklich das normale Standardbier, immer unfiltriert bei uns auch. Und aber klar, also das ist immer so ganz wichtig zu verstehen. Also Craft Beer heißt ja eben nicht, geht ja um die ganze Philosophie deiner kleinen Brauerei. Ne? Das heißt ja nicht nur, also am Anfang dachten immer viele, Craft Beer muss immer ein IPA heißen oder sowas. Ne? Und ich weiß noch, am Anfang mussten wir uns total verteidigen, dass wir ein Helles rausgebracht haben. Hieß immer, das ist doch gar kein Craft. Und darum geht es ja gar nicht. Also es ist ja Quatsch, dass als Craft Beer nur irgendwie ausländische Bierstile bezeichnet werden. Und im Gegenteil, ich freue mich eigentlich jetzt auf so die Phase, wo vielleicht auch die deutschen Bierstile mal wieder mehr reinterpretiert werden, wo vielleicht ältere Bierstile mal wieder so ein bisschen ausgepackt werden. Also ich glaube, Craft Beer ist so ein bisschen durch die Sexiness-Phase von Pale Ales und IPAs jetzt gegangen.
Ja.
Aber es geht ja, wie gesagt, also wenn deine Brauerei als Philosophie her eine Craft-Brauerei ist, dann kannst du genauso auch einen Pilz brauen und muss da jetzt aber da keinen Unterschied machen, so das Pilz ist jetzt nicht Craft, die anderen Biere sind Craft. Also,
ja. Nee, und ich tatsächlich, und das war ja auch so ein bisschen, was ich vorhin sagte, was auch ein bisschen mein Gefühl manchmal war, wenn du eben den normal nur Pilz trinkt und du setzt dir ein IPA vor, dass das einfach ein großer Schritt ist, ne, geschmacklich, erstmal sagen, wie damit zurechtzufinden. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade solche Bierstile, die die Leute vielleicht eher kennen, interessante Brücken sollen, weil sie trotzdem noch was anderes vielleicht bieten. Ja, mehr Geschmack, mehr Aromatik bieten als jetzt das Industriebier.
Und dann sagst du aber, hey, das Pilz oder das Helle von Berlo fand ich klasse, dann probiere ich doch mal das Pale Ale und kannst dich so langsam ein bisschen ranrocken.
Genau, ja. Weil das merke ich immer, wenn ich auch selber Verkostungen zu ganz unterschiedlichen Themen mache, dann immer versuchen, eher Leute abzuholen, ne, bei den Sachen, was sie vielleicht erstmal gelernt haben in guter Qualität und dann sagen, jetzt können wir so eine Bandbreite aufbauen. Du sprachst schon gerade so ein bisschen was für Qualität, also bei euch ist immer unfiltriert, ist euer Pilz und was anderes. Wie würdest du sonst noch so kurz umreißen, was für dich ein qualitativ hochwertiges und gutes Bier auszeichnet?
Es kommt natürlich immer sehr auf den Bierstil an, wenn du jetzt gerade über Pale Ales und IPAs redest. Also insgesamt ist uns natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Rohstofflieferanten kennen, dass wir nur mit besten Rohstoffen wirklich zusammenarbeiten. Beim Malz zum Beispiel arbeiten wir seit Anfang an mit einer kleinen Familienmelzerei aus der Rhön, Rhönmalz, zusammen, mit denen wir einfach eine ganz wunderbare Beziehung da auch haben. Ich glaube, gerade bei den Pale Ales und IPAs ist der Hopfen wahnsinnig wichtig. Ja? Also deswegen kriegt man ja auch diese Fruchtigkeit rein, wo viele immer denken, das ist nicht Reinheitsgebot, wir hätten da irgendwas mit reingemischt. Das kommt ja das meiste vom Hopfen. Und kleiner Hopfen-Exkurs. Es gibt Bitterhopfen und Aromahopfen. Und sagen wir mal, das Standardpilz oder das Standardbier ging es eigentlich immer nur drum, um Bitterhopfen. Da ging es eigentlich auch gar nicht drum, welches Aroma hat das, sondern wie viel Bitterstoffe kriege ich damit ins Bier. Und
das ist ja auch eine Sache, die oft angegeben wird, ne? Das ist IPU.
IBU, genau, IBU, International Bitterness Units, genau. Okay. Und dann gibt es aber eben auch Aromahopfen, das heißt, der Hopfen hat ätherische Öle und diese ätherischen Öle, beim Standardbier wird der Hopfen beim ersten Braugang, beim Kochen dazugegeben, der wird verkocht und damit kommt die Bitter ins Bier und die ätherischen Öle verfliegen aber durchs Kochen. Ja. Und was alle Craftbrauer eigentlich machen bei den Pale Ales und IPAs, ist der sogenannte Kalthopfen. Das heißt, der Hopfen wird nochmal im Kaltbereich, also wenn das Bier eigentlich schon fertig ist, nur noch lagern und reifen muss, nochmal dazugegeben. Und dadurch kommen diese ätherischen Öle dann eben mehr ins Bier. Und man kriegt tolle Aromen rein von, keine Ahnung, Mango, Maracuja, Steinfrüchte bis hin zu Pinien. Also es ist wirklich fast wie beim Wein, dass man erstmal am Bier wieder riecht und guckt, was habe ich denn für Aromen drin und wie wird das von der Nase auch auf die Geschmacksknospen übertragen. Das ist total spannend. Also das ist zum Beispiel bei den Pale Ales und IPAs richtig wichtig. Interessanter Bierstil, Berliner Weiße, da geht es um, das ist ja ein Sauerbier, also könnten wir auch nochmal 3 Stunden drüber sprechen. Da geht es dann darum, wie bekomme ich diese Säure ins Bier. Ja? Also gibt es dann auch ganz viele verschiedene Verfahren von Milchsäurebakterien bis hin zu wilden Hefen. Gerade wilden Hefen sind nochmal wirklich so eine eigene Wissenschaft für sich. Und ja, also ich glaube, eine unglaubliche Liebe zum Detail, zu den Rohstoffen und vor allem dem Bier auch genug Zeit geben, auch zu reifen. Das glaube ich, ist das Allerwichtigste.
Kann man das irgendwie sagen, dass also ohne es jetzt einen Eurobetrag ausdrücken zu können, aber der Unterschied bei wie ihr rangeht, auch so einen Wareneinsatz ihr dann habt, also sprich, dass ihr einfach anderes Malz kauft, anderen Hopfen einkauft und so eine Großbrauerei, ist das so als Laie kann ich mir vorstellen, sind das deutliche Unterschiede?
Ja, das sind deutliche Unterschiede. Also das sind teilweise, das kann natürlich noch in unglaubliche Höhen getrieben werden, gerade so bei diesen neuen New England IPAs, die so ganz trübe, mit einer unglaublichen Hopfenaromatik drin, also da hat man unglaubliche Rohstoffkosten, da wird es mir fast ein bisschen schlecht, wenn ich da die Kalkulation mache, aber ich glaube, insgesamt kann man da schon, ich kenne jetzt die Rohstoffeinsätze natürlich von den großen Brauereien zu wenig, aber ich denke, wir reden hier locker vom 5- bis 10-fachen, je nach Bierstil, vom Wareneinsatz.
Und bei, jetzt gleich mal, wenn wir jetzt nochmal zum Pilz oder Helles zurückkommen, weil das kann man gut vergleichen, da gibt es ja, ich meine, in dem IPA, da gibt es vielleicht auch nicht so viel Vergleichsware in der Industrie, gute, Aber also was würdest du sagen, wie unterscheidet euer Pilz jetzt so von so einem Industriepilz?
Dass wir auch da mit wirklich tollen Hopfensorten gearbeitet haben, die einfach nochmal, also ich glaube, es hat ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Hopfenspritzigkeit, leichte, schöne Zitrusnoten mit drin, ist extrem trinkbar, aber vielleicht nicht ganz so ein Schüttbier, was man normalerweise beim Pilz hat. Und ist eben, also unfiltriert, das heißt also eigentlich wäre es ein Kellerpilz, ja, weil unfiltrierte Biere nennt man ja oft dann
Okay, es ist
Kellerbiere
automatisch eigentlich
oder
jetzt, okay, wenn es.
genau oder Zwickel nennt man sie
Ja,
auch oft, ne?
ja.
Also ich finde, da ist einfach ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Geschmack und ein bisschen mehr Kante auch mit
Ja.
drin.
Aber was mit dem Trüben ist ja, das ist ja gerade so ein, ich meine, das macht die Industrie jetzt mittlerweile auch gerne, ob es der Apfelsaft, also alle möglichen Sachen sind jetzt trüb, weil es
Ja.
immer so als naturnah dann gesehen wird und das Natürlichere. Was macht denn so ein, was macht das beim Bier aus? Was ist der Unterschied
Ganz
dazwischen?
viel Geschmack. Also, wenn man es irgendwie dann irgendwann tot filtriert, das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Also, ich weiß noch, als wir damals unser Helles noch in unserer ersten Partnerbrauerei gemacht haben, da mussten wir es filtrieren. Wir haben gesagt, wir lassen nur filtrierte Biere dann in die Flasche. Und wir hatten es dann aber also am Anfang, als wir hier die Brauerei im Gleisdreieck hatten, haben wir hier das Fassbier gemacht und in der Partnerbrauerei noch das Flaschenbier. Und das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Also wir haben das
Okay.
Bier hier vom Fass wirklich geliebt,
Ja.
weil so viel mehr Geschmack und Aroma auch durch dieses Unfiltrierte mit drin hatte. Und als wir es in der Flasche hatten, war immer so ein bisschen, oh, schade. Also da geht einfach noch mehr, weil wir wissen, was der Charakter dieses Bieres eigentlich ist. Also da waren wir sehr froh, dass wir dann das auch in unserer eigenen zweiten Brauerei in Spandau dann endlich
Ja.
brauen konnten.
Und andersrum gefragt, warum denkst du denn, warum filtriert denn die Industrie, wenn sie dann Geschmack verlieren?
Ja, es ist haltbarer zum einen. Also das Bier wird sehr viel haltbarer gemacht.
Mhm.
Das ist ja ein sehr großes, sagen wir mal, Handicap vom Craft Beer, dass gerade auch diese hopfenbetonten Biere sehr, sehr frisch eigentlich getrunken werden müssen. In der Regel ein kürzeres Mindesthaltbarkeitsdatum
Wovon sprechen wir da so?
haben. Also wir geben, ich glaube, das machen auch die meisten so bei Paleys, IPAs, wir geben in der Regel so 9 Monate drauf. Idealerweise trinkst du das innerhalb von 3, 4 Monaten. Also du hast einfach irgendwann hast du eine geschmackliche Veränderung. Das ist immer noch ein gutes Bier, aber gerade das Hopfenaroma verfliegt dann so ein bisschen.
Okay. Und ist das ein Problem auch für den Handel, dass die dann sagen, oh, dann passt man das nicht so an? Weil ich weiß, was hat ein normales Bier dann? Ist das 24 Monate
Ich
oder?
glaube, ich bin, es kommt auch auf die Brauerei
Ja.
an, aber ja, naja, es ist halt insofern ein Problem. Also wenn du zum Beispiel in die USA guckst, dann hast du auch ganz viel im Handel, du hast Kühlschränke. Also das Bier ist überall gekühlt. Du hast eigentlich eine geschlossene Kühlkette. Und das wäre die Idealsituation. Ja? Das brauchst du beim totfiltrierten Bier nicht. Aber gerade bei Paleys, bei IPAs, bei unfiltrierten Bieren wäre das ideal, wenn man eine geschlossene Kühlkette hätte.
Ja.
Aber da spielt hier niemand mit. Also kein Handel sagt, okay, dann investiere ich jetzt also keine Handelskette in noch mehr Kühlschränke, weil das Bier stand halt schon immer warm. Das heißt, es ist eigentlich für den Kunden am Ende, wenn die Brauerei und der Händler es nicht schaffen, da auch so eine Rotation reinzubringen, ist es halt doof, wenn dann vielleicht schon 7 Monate altes Bier im Regal steht. Also je frischer, desto besser. Ich glaube, wir kriegen da mittlerweile eine ganz gute Rotation rein. Aber das kann halt trotzdem sein, wenn es sich dann irgendwie wie gesagt, in irgendeinem, auf dem Land, in irgendeinem Laden nicht ganz so gut verkauft, dann kann es halt auch mal sein, dass du einfach nicht das allerbeste Biererlebnis hast.
Ja. Lass uns mal über Bierstile reden und also ein bisschen haben wir ja auch jetzt schon einige angesprochen. Sagt doch bitte mal, was ihr bei Birle für Bierstile braut. Also ich weiß, ihr habt ein Grundsortiment, ein Stammsortiment und dann habt ihr so saisonale Sachen, ne? Aber
Genau.
vielleicht sagt dann ein bisschen mehr zu, was ihr da.
Ja, also ich sage mal, wir machen wirklich eine schöne Mischung aus deutschen Bierstilen, wo wir versuchen, unsere eigene Note reinzubringen und eben ausländischen Bierstilen, die uns sehr inspirieren. Bei den Deutschen haben wir so ein Standardsortiment, unser Helles, die Berliner Weiße, ganz neu eben auch unser Happy Pils. Schöner Name, muss der Berliner noch mal kurz drüber nachdenken. Und dann haben wir im Stammsortiment.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Happy Pilz?
Happy Pilz, die glücklichen Pillen oder
ah,
das glückliche
okay,
Pilz.
Okay, oder, okay.
Genau, ist ein kleines Wort.
Damit habe ich mich geoutet als jemand,
Nee,
der sowas nicht nimmt.
Ich auch nicht, mir reicht das Pilz. Ja, das ist eine kleine Hommage an Berlin.
Ja.
Genau. Und auf jeden Fall, genau, wir haben zwei verschiedene IPAs, die wirklich vom Charakter her sehr, sehr unterschiedlich sind. Haben ein alkoholfreies Pale Ale, das total spannend ist. Also alkoholfreie Craft-Biere, also insgesamt so diese Techniken auch des Kalthopfens können dem Thema alkoholfrei nochmal einen ganz, ganz neuen Charakter geben. Das ist super spannend. Und dann brauen wir eben alles, was uns so ein bisschen eigentlich in den Sinn kommt. Also wir brauen mit setzen uns dann immer mit dem Brauteam zusammen und gucken, Mensch, was würde denn saisonal passen? Machen viel, experimentieren viel um das Thema Berliner Weiße mit verschiedenen Früchten, zum Beispiel Mango Maracuja. Jetzt haben wir gerade eine neue Berliner Weiße mit 6 verschiedenen roten Beeren drin. Was haben wir schon gemacht? Wir haben schon Milk Stouts gemacht, also wirklich ja, Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das Reinheitsgebot ist natürlich immer ein Thema, das ist immer ganz spannend. Also unser Standardsortiment ist eigentlich alles innerhalb des Reinheitsgebotes. Und man kann innerhalb des Reinheitsgebotes sehr kreativ sein und brauen. Das denken immer viele nicht, also wie viel unterschiedliche Bierstile und Geschmäcker man da trotzdem rausbekommen kann. Aber wir finden eben auch, solange die Zutaten natürlich sind, dass man eben mit dem Thema Bier noch ganz, ganz viele tolle, spannende Sachen machen kann. Und da ist das Reinheitsgebot manchmal tatsächlich schwierig. Ich könnte jetzt 1 Kilometer über die Grenze nach Polen gehen, könnte brauen, was auch immer ich möchte und bring's wieder zurück nach Deutschland und alles wäre fein. Und sobald ich aber auf deutschem Boden mit Zutaten außerhalb des Reinheitsgebotes braue, ist es technisch gesehen erstmal verboten. Und ich muss dann eine Ausnahmegenehmigung beantragen.
Oder man muss das anders nennen, oder?
Das
anders,
nee,
oder
das
auch
geht
nicht?
Eben nicht.
Ach,
das
nee.
Dachte ich am Anfang auch immer so,
ah, das
dann nehme ich
es
einfach nicht Bier. Nee,
ja.
Nee, das ist nicht so einfach.
Ah,
also sobald
okay.
das ein vergorenes Getränk mit bierähnlichem Charakter ist, ist es einfach verboten. Egal, ob du jetzt draufschreibst,
die einfach
Malzgebräu.
Ja. Ah.
Das geht nicht. Also du brauchst eine Ausnahmegenehmigung. Je nach Bundesland sind da andere Stellen zuständig. Das heißt, du musst beschreiben, wie du dieses Bier brauchst, warum du denkst, dass es noch einen bierähnlichen Charakter behält. Und dann auch je nach Bundesland dauert das leider auch irgendwie okay. teilweise 8, 9 Monate, bis du da eine Antwort bekommst. Kostet Geld, ziemlich viel Papierkram. Ja.
Ah, ich dachte immer, es ging nur um den Begriff.
Nee, leider
ja.
nicht.
Okay. Ja, das tatsächlich, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, ne?
Ja.
Aus meiner Sicht jetzt mal so spontan gesagt. Wahrscheinlich, da kann man auch Reinheitsgebot sich lange, lange drüber
genau.
ausgeben. Was läuft denn bei euch am besten? Welcher Bierstil?
Weiter, es kommt ein bisschen drauf an. Weiterhin ist unser Bestseller eigentlich das Pale Ale.
Mhm.
Das war auch mit unser erstes Bier. Also wenn du außerhalb der eigenen Gastronomie das betrachtest, wenn du hier unseren Biergarten noch mitnimmst, dann ist es das Helle vom Volumen her. Also das ist einfach so das, sagen wir mal,
das
unser
Biergarten.
Standardbier, das Biergartenbier.
Ja, ja.
Genau.
Okay. Und wie geht der ran? Weil wenn jetzt, also ihr sagtest, ihr setzt euch zusammen, aber sagt ihr also, geht ihr auch ran und sagen, die Konsumenten wollen das? Oder jetzt scheint da irgendwie gerade ein Trend zu sein, mehr Leute wollen das? Oder geht ihr da völlig
so? Wir gucken natürlich so ein bisschen, man schaut auch so ein bisschen, was im internationalen Craft-Geschehen natürlich passiert und schaut so, was sind da auch die Bierstile, die jetzt neu im Trend sind. Klar, und dann probiert man das auch mal, also auch aus reinem Interesse. Und aber wir gehen jetzt nicht hypersystematisch ran und machen dann irgendwie Umfragen und gucken, okay, hier muss der Geschmack noch in die Richtung angepasst werden. Also da sind wir, nee.
Ja.
Das geht schon sehr viel auch nach unserem eigenen Geschmack und was wir gut finden. Und ja.
Und wie macht ihr das? Also wollt ihr zum Beispiel das Stammsortiment weiter wachsen lassen? Also wenn ihr zum Beispiel ein Saisonales habt oder irgendwas, was ihr immer so als spezielles Projekt macht und merkt, es läuft super, Gibt es dann, sagt auch so, ab so und so viel Hektoliter nehmen wir das ins Stammsortiment auf?
Ja, also so ist das tatsächlich dann auch oft. Also zum Beispiel jetzt bei dem Happy Pills, was wir jetzt rausgebracht haben, da war uns klar, hey, das kommt jetzt einfach ins Standardsortiment, Punkt. Aber bei anderen Bieren kann es auch gut sein, dass das mal ein One-Off oder ein Saisonales war und alle sind so begeistert, wo wir denken, hey, das könnte das Portfolio noch abrunden. Das ist zum Beispiel unserem C4PO, das ist ein West Coast IPA mit einem etwas kryptischen Namen, das ist eine Anspielung auf C3PO von Star Wars. Wenn man das Etikett sieht, dann schaut es auch ein bisschen mehr in die
Kenne mich
Richtung
mit
aus.
Star Wars
Das
auch nicht so
macht
aus.
nichts, ist okay. Und das war zum Beispiel ein Bier, was einfach dann bei uns im Team riesige Fans hatte. Und wo wir gesagt haben, hey, das könnte eigentlich wirklich nochmal so in eine andere IPA-Richtung gehen, die auch
Ja.
so das Sortiment mit vervollständigt. Und das lief am Anfang zum Beispiel nicht so gut, aber dann haben wir gesagt, nee, komm, lass mal das noch ein bisschen laufen. Und jetzt entwickelt sich es gerade richtig gut. Gleichzeitig muss man auch manchmal, glaube ich, das Portfolio ein bisschen bereinigen und muss jedes Jahr sich mal hinsetzen und fragen, hey, hat dieses Bier eigentlich noch eine Berechtigung? Macht das so noch Sinn? Müssen wir das mal updaten oder das Rezept auch mal verändern? Oder muss man ein Bier vielleicht auch mal ganz aus der Stammmannschaft verabschieden? Aber das ist sehr schwierig,
Ja.
das wie so ein Kind dann ziehen lassen.
Ja. Aber wie ist es denn in der Herstellung? Also, weil ihr habt jetzt ja eine eigene Brauerei hier in Spandau, ist die, ne? Wie groß ist die?
Die hat jetzt eine theoretische Kapazität von 25.000 Hektolitern. Also die ist
Das
schon
sind
relativ
schon,
groß.
wie viele
25.000
Bierflaschen sind?
sind, warte mal, ich muss immer kurz
Oder
die
Kästen?
Nullen
Ja.
noch dran, 250, das sind 2,5 Millionen
Okay. Ja.
Liter mal 3, hast du so knapp, ja, so 700 Millionen Flaschen.
Okay, das ist schon. Und wie ist es, weil, also ich habe mal mit jemandem auch gesprochen von der Radeberger Gruppe, die ja hier eine Brauerei in Berlin führen, wo im Endeffekt ja aus einem Zapfhahn, übertrieben formuliert, auch unterschiedliche Biere rauskommen. Und ich habe mich auch mit dem über Berliner Weiße unterhalten, weil die ja zum Beispiel nicht mehr den klassischen Stil benutzen. Und die sagen, bei so einer größeren Produktion ist das gar nicht möglich, weil du hast so lange Rohre etc., um die zu reinigen, ist halt unmöglich. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, ja, was am Ende rauskommt, schmeckt jetzt auch alles ziemlich gleich. Ne? Oder merkt ihr das jetzt schon? Oder merkt, also gibt es ab einer bestimmten Größe Herausforderungen, dass man dann sagen kann, es ist jetzt schwierig, auch so viele Stile nebeneinander brauen zu können? Und wie geht ihr daran?
Also die vielen verschiedenen Stile nebeneinander, das ist wahnsinnig schwierig, weil es natürlich auch wirklich eine ganz erhöhte Komplexität hat, ne? Also wenn du einfach nur einen Bierstil machst, dann kannst du ja alles auf diesen einen Bierstil optimieren, vom Rohstoffeinkauf, von der Tankbelegung, von deinem Produktionsplan. Und so sind wir eigentlich jede Woche sitzen wir zusammen und gucken, oh Mist, hier, wir müssen wieder Berliner Weiße brauen. In welchen Tank passt der denn jetzt? Kommen wir noch mit unserem Lagerbestand voran? Also die Komplexität wächst auf jeden Fall sehr durch diese vielen verschiedenen Sorten. Gerade das Thema Berliner Weiße ist wirklich spannend. Die ganz ursprüngliche Berliner Weiße wurde eben auch durch wilde Hefen und Spontanfermentation auch mitgebraut. Das machen wir auch nicht, weil es ein wahnsinniges Risiko tatsächlich ist, mit diesen wilden Hefen dann zu arbeiten. Also eigentlich brauchst du da fast eine separate kleine Brauerei, wo du nur das machst und guckst, dass also was passieren kann, ist im Prinzip, dass du die anderen Tanks auch verunreinigst, weil diese Hefen wirklich so hartnäckig sind. Da kannst du noch so gut aufpassen und sauber machen. Das kann sich irgendwo in der Ecke vom Rohr noch festsetzen und dann hast du ein Problem. Dann schmecken dein Pils und IPA auf einmal auch irgendwie leicht
Ja,
säuerlich und
ja,
funky.
ja.
Also das ist tatsächlich eine Sache, wo wir immer wieder drüber nachdenken, weil wir total Lust haben, da auch mehr zu experimentieren. Aber du kannst das eigentlich nicht machen, ohne zwei getrennte Produktionsbereiche zu haben.
Ja. Der Berliner Weiß ist ja so, ist auch ein spannendes Thema. Ich habe vor einiger Zeit auch mal so ein Berlin-Set gehabt, da hatte ich auch eine Berliner Weiße mit drin gehabt. Und da hatte ich mich da auch mit dem Thema beschäftigt. Und das ist ja, wenn du den meisten Leuten einfach erstmal sprichst, Berliner Weiße. Ja, denke, ja, kenne ich, rot oder grün, ne?
Genau.
Und dass es den meisten gar nicht bewusst ist, dass es ein Stil ist, sondern die meisten denken, es ist halt wie ein Alzer, ein Radler, einfach Bier mit grüner oder roter Limonade,
Ja.
ne, gemischt. Und dass das ja mal so ein für Berlin sehr prägender Bierstil war und sehr weit verbreitet war, und dann ja mittlerweile fast ja mal ausgestorben, also auf
Ja.
jeden Fall das Traditionelle, ist ja super spannend, aber da gerade das ja auch nochmal wieder Geschmacke zurückzukommen, ich finde ja auch interessant, ich habe aber auch schon öfter Leute einfach probieren lassen, habe gesagt, hier ist mein Bier, ist ein Berliner Weiße, habe ich vorher Bier gesagt, waren die Leute immer der erste Moment so, oh, ne, Bier, ja, und wenn man eher in die Richtung sagt, trink mal das, schmeckt so Richtung Cider oder sowas ein
Genau.
bisschen, na, dann ist die Reaktion ganz anders. Ne? Wie ist das bei euch mit der Berliner Weiß, wenn ihr auch nur eine
Ja, total spannendes Thema. Also ich sage immer, das ist so ein gelernter Geschmack. Da musst du dich so ein bisschen eintrinken und erstmal ein bisschen verstehen, was du da trinkst. Und es spaltet tatsächlich so ein bisschen die Geister und Gemüter. Aber viele, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, kommen immer mehr ans Thema Sauerbier auch ran und finden das dann total spannend. Also ich liebe Sauerbiere. Aber es ist tatsächlich so, dass es in Berlin, also selbst in Berlin und vor allem in Deutschland noch ein mega schwieriges Thema ist. Die meisten kennen nur diese Touri-Variante in Rot und Grün. Und es gibt ja jetzt hier viele spannende Brauereien, die die Berliner Weiße auch wieder aufleben lassen, wie Lembke, Brubaker,
Schneeäule.
Schneeäule, natürlich vor allem Schneeäule auch. Und es ist jetzt aber trotzdem nicht so, dass du die Berliner Weiße jetzt überall wieder siehst. Ne? Ich glaube, die Spitzengastronomie findet es total spannend als Bierstil, also integriert das viel auch in ihre Menüabfolgen. Aber also zum Beispiel, wenn mich jemand außerhalb Berlins fragt, Mensch, wir würden gern einen festen Berlohahn haben, können wir da die Berliner Weiße dran nehmen, sage ich bitte nicht, nimm was anderes, es wird sich nicht verkaufen. Ja? Also es ist so. Das ist total schade, weil gerade wenn du in die USA guckst, hat jede Brauerei eine Berliner Weiße. Auch wenn die Interpretationen teilweise vielleicht ein bisschen weiter weggehen. Aber es ist einfach viel natürlicher. Und es gibt ja so Bewertungsportale beim Craft Beer, die einem immer schlechte Laune machen. Und da sieht man, Schneeäule hat das und die posten das auch immer sehr gerne. Da sind halt einfach so Bewertungen so, ih, das ist ja sauer. Wurde so, ja, das ist der Bierstil, ne? Also das ist, man redet sich immer noch so ein bisschen den Mund fusselig und
Ja.
ja.
Was macht ihr denn so als Birl oder in so Richtung Geschmacksvermittlung oder wie führt ihr Leute rein? Also wäre einmal als Firma und das Zweite, was ich da interessant finde, ist auch, gibt es da irgendwie einen Zusammenschluss, also von anderen Craft-Brauern, gibt es da Zusammenhalt, Zusammenschluss, dass man sagt, wir kommunizieren zusammen und versuchen das zu vermitteln?
Wir als Firma versuchen das natürlich auch viel zum einen über die eigene Location hier zu machen. Das heißt, wir haben hier so Tasting Boards und machen das auch im Zuge der Brauereiführung, wo wir versuchen, durch mehrere verschiedene Bierstile zu führen und haben dann so ein kleines Food Pairing auch dazu. Also es ist wirklich nur so ein kleiner Haps, der aber den Charakter des Bieres wahnsinnig unterstreicht. Und das Gleiche machen wir auch mit Käse. Da versuchen wir eben viel einfach zu schulen und zu erklären und zu erzählen, auch zu überraschen. Und genauso machen wir das natürlich, wenn wir Gastronomiekunden haben und sagen, hey, guck mal, das Bier zum Beispiel, das passt super auf deine Karte noch, weil das komplementiert Essen XYZ oder so und so kannst du das auch, also wir versuchen da natürlich auch zu schulen. Zusammenschluss von Craftbrauern, sehr gute Frage. Insgesamt ist es schon so, alle kennen sich, man hilft sich eher, als dass man irgendwie jetzt untereinander konkurriert. Das ist eigentlich echt schön. Also sei es, wenn man sich mal irgendwie gegenseitig aushilft oder mal oder was ausleiht oder Know-how hilft oder zusammenbraut. Es gibt jetzt ehrlich gesagt in Berlin keinen richtigen formellen Zusammenschluss, wo wir uns hinsetzen und mal sagen, hey, wie können wir insgesamt als Branche oder als kleinen Verband da weitergehen und das eigentlich voranbringen? Es gibt die deutschen Kreativbrauer, das ist ein Zusammenschluss von einigen Craftbrauern deutschlandweit, die das so ein bisschen versuchen, da glaube ich aber auch zu spitz noch sind. Ja, gute Frage. Sollte man sich vielleicht mal überlegen.
Ja, aber also ich kenne es ja selber auch, weil ich auch eine kleine Firma habe. Das ist ja auch mal schwierig im Alltag, ne, solche zusätzlichen Projekte noch zu stemmen. Ne? Und irgendjemand muss ja losrennen. Und irgendjemand muss dann erstmal sagen, ich investiere die Zeit rein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es natürlich helfen würde. Ne? Und da noch, dass man verstärkt gemeinsam das kommuniziert und Leute da ranführt. Weil es ist auch vielleicht gerade eben auch Berlin, ich meine, wir leben ja, sagt man immer wieder, in so einer Bubble und das stimmt, glaube ich, ja auch. Und Mein Gefühl ist ja auch, dass sehr stark, gerade auch diese Craft-Beer-Szene hier, sehr stark vom internationalen Publikum, sei es nun auf der, zum einen Produzent, aber auch sehr stark auf der trinkenden
Ja.
Seite getrieben ist. Merkt ihr das hier auch, dass es schon, also kommt auch der Normal, kommt auch der Brandenburger hierher
Ja,
oder?
also wir haben ja schon echt eine tolle Mischung, muss ich sagen. Auch viele
Ich wollte jetzt
Anwohner.
nichts
Ja. Stimmt,
despektierlich über
wir haben schon wieder,
Brandenburger,
wir haben
nein,
jetzt
aber jetzt
ein
sind
paar
wir.
Mal Brandenburger schon
Ja? Okay,
entschuldigt, bitte.
nein.
Da habe ich auch schon meine.
Ja.
Doch, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich eine tolle Mischung aus Anwohnern, aus Touristen, aus den Hipstern, aus Familien. Wir haben ja immer unser Killer-Feature, sage ich immer, unser Riesensandkasten, wo viele Familien kommen und ihre Kinder einmal abladen und dann in Sonnenstühlen, Bier trinkend zugucken.
Wie viele Kinder
Also,
sind schon verloren gegangen?
ach, keins natürlich. Nee, aber das war uns eigentlich immer wichtig, dass wir möglichst zugänglich dieses Thema machen, weil ich glaube, es gibt auch einige Bierbars, die auch wirklich toll sind und auch ihre Berechtigung haben, aber die fast ein bisschen abschreckend wirken. Ja? Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einer Galerie, wo du so reingehst und auch vielleicht kurz nicht so weißt, oh, fragst du jetzt was über diesen Künstler oder das Bild, weil, oh Gott, wenn du jetzt fragst, dann denkt der Galerist, du bist total doof. Ja?
Ja, klar.
Und so war es uns immer wichtig, dass wir hier einen Ort schaffen, der total zugänglich ist und wo du fragen kannst, wo du einfach mal dich durchprobieren kannst, wo du einfach mal anfängst und dich so langsam in dieses Thema eintrinkst und der wirklich offen für alle ist. Und wir sind ja auch viel eigentlich von diesem Wort Craft Beer auch weggegangen. Wir hatten das ganz anfangs auch immer auf unseren Flaschen mit draufstehen, weil es, glaube ich, so ein bisschen auch ja, die Leute mit der Nase draufgestoßen hat, so, ah, okay, das ist so ein Craft Beer, von dem ich gerade in der Zeitung gelesen habe. Aber irgendwie, glaube ich, brauchen wir diesen Begriff, gerade auf der Kommunikation auf den Flaschen, braucht man gar nicht mehr so wirklich. Also es geht eigentlich um unabhängige, kleine, kreative Brauereien, die hoffentlich viel mehr Fans noch in Zukunft bekommen.
Ja, vielleicht da abschließend, wo denkst du, geht die Reise hin? Also vielleicht einmal, was unabhängige Brauereien angeht und anders aber auch so, was glaubst du so, was Bierstile weiter angeht? Was glaubst du, was so in den nächsten Jahren getrunken wird?
Also, ich bin fest davon überzeugt, dass die Reise noch weitergehen wird und ich freue mich da auch total drauf. Und ich glaube halt echt, was wir noch viel mehr brauchen, sind tolle gastronomische Orte, an denen man Bier außerhalb des Mainstreams erleben kann. Und ich glaube, das sind so Orte wie das Alte Mädchen in Hamburg, wie das Liebesbier in Bayreuth, aber auch wie das unser Brauhaus hier, ja, wo man wirklich einfach mal ein anderes Erlebnis schafft und diese Biervielfalt im besten Rahmen irgendwie erleben kann. Und ich glaube, das braucht es noch mehr, um letztendlich dann wirklich eine breitere Distribution noch und eine breitere Akzeptanz in der Gastronomie, im Handel und vor allem eben bei den Kunden zu finden. Ja, weil wir haben einfach noch nicht genug Craft Beer Fans. Und wenn man sich zum Beispiel in USA oder in UK die Bierszene anguckt, ja, und wie viele richtige Hardcore-Fans es da auch gibt, das ist bei uns einfach viel, 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 viel kleiner. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr, also die Aufbauarbeit ist noch nicht getan. Was war die zweite Frage? Wie geht es weiter
Also
mit dem
einmal die
Bierstil?
Stil, genau,
Ja.
welche Trends siehst du da?
Also ich glaube, dass wir sind gerade, wenn man sich auch, ich gucke eben immer viel in den Vergleichen, auch ins Ausland, wenn man sich das anschaut, die sind sehr über eine Pale Ale Phase gegangen und sind dann in so eine IPA Phase übergegangen. Wir sind noch so ein bisschen in der Pale Ale Phase. Und das Schöne am Pale Ale ist einfach, dass es zeigt, wie anders Bier schmecken kann, aber gleichzeitig noch ein wahnsinnig zugänglicher Stil ist, ja. Also wie anders es zum deutschen Bier, zum deutschen traditionellen Bierstil sein kann. Ich glaube aber trotzdem, dass wir uns da noch so ein bisschen auch in diese IPA-Richtung mehr entwickeln, dass einfach noch mehr hopfenbetontere Biere, also wie gesagt, wir leben immer noch in einer kleinen Bubble, ja. Also das wird schon noch weiter Verbreitung finden. Ich hoffe aber tatsächlich, dass wir so ein bisschen wieder eben die Kurve dann auch irgendwann nehmen und sagen, nee, was, wir wir trauen uns jetzt mal wieder mehr an die deutschen Bierstile ran. Und ich werde nicht aufhören, wir werden hier nicht aufhören zu kämpfen, dass mehr Leute Berliner Weiße trinken und wieder kennen. Und ich weiß noch nicht, was wir dann so rausholen. Also ich glaube, wir brauchen noch diese Pale Ale IPA-Phase gerade, um das Thema noch weiter zu pushen. Aber ich denke schon, dass wir irgendwann, oder ich hoffe, dass wir irgendwann dann wieder zu mehr deutschen Bierstilen auch zurückkehren.
Ja, super. Ich habe doch noch eine Frage, die wollte ich mir vorhin noch stellen. Und zwar, weil ihr sagtet, weil das so wichtig auch bei den Craft Beeren, das ganze Thema Food Pairing.
Ja.
Oder sag doch mal vielleicht, gerade auch Berliner Weiße, wozu kann man die gut trinken, zu was zum Essen? Und vielleicht auch mal so die anderen Bierstile, einfach mal so Beispiele durch, dass vielleicht Leute, die dann mal sagen, okay, ich traue mich da mal ran, dass man es gleich mal zu Hause versucht mit passendem Essen.
Oh, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Also Berliner Weiße ist zum einen, finde ich, die zum Aperitif fantastisch. Und gleichzeitig passt auch Essen dazu, dass das auch ein bisschen säurehaltig ist. Also wir paaren das hier zum Beispiel mit einem kleinen getrockneten Apfel und einem Apfelkompott, das so leicht säuerlich auch ist. Und das ist total spannend. Also dieses säure-süß-saure Spiel. Gleichzeitig passt eine Berliner Weiße, aber auch kann zum Dessert auch passen. Ja? Mhm. Also wenn du da irgendwie ein Sorbet oder sowas hast, kann das auch super spannend sein. Das Gegenstück dazu ist auch immer so das Porter, Baltic Porter, also so ein sehr dunkles
malzige,
Bier, ne? Genau, kaum Hopfen drin, sehr, sehr malzig, 7%, so ein richtiges Brett, da trinkst du eher eins von. Das passt wunderbar zum schönen Stück Fleisch, aber auch zu einem schokoladigen Dessert zum Beispiel. Also das ist total total spannend, wie du eigentlich da spielen kannst.
Ja, ja.
Und genau, meine Lieblingskombination tatsächlich bei unserem Food Pairing ist auch das Porter. Und zwar paaren wir das, also es hört sich wirklich komisch an und alle, die es hören, denken erstmal, mit einem Stück fermentierten schwarzen Knoblauch. Und das ist, also der ist, wird lange eben fermentiert, ich glaube 3 Wochen lang insgesamt, der ist richtig schwarz dann, da riecht man auch nicht, sondern man hat so dieses Knoblaucharoma, es geht so ein bisschen ins Süßliche und das mit diesem Dunkelbier ist der absolute Hammer.
Ja, cool. Peter, und IPA, da haben wir öfter darüber gesprochen, was willst du da vielleicht?
Es ist immer so ein bisschen schwierig. Bei den IPAs hast du so, wenn du die klassischen Food-Pairing-Empfehlungen liest, sagen immer viel, das passt irgendwie zum asiatischen Essen, zum Burger. Das finde ich immer so ein bisschen klischeehaft, aber das stimmt schon. Ne? Also dieses Hopfenbetonte passt auch schön irgendwie zum scharfen Essen dazu. Oder eben auch zu ein bisschen was Deftigerem. Das würde ich so zu einem IPA mal empfehlen.
Ja, auf jeden Fall, da kann man sich viel, viel durchprobieren, viel machen. Ich hatte auch mal, ich war ja schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, hier, da hatte ich auch eine Brauereiführung gemacht und da hatte ich mir selber mal so für mich selber bewusster gemacht, was sind halt die Geschmackstreiber, ne? Was genau macht Malz, was ganz genau macht Hopfen, was genau macht Hefe, was gerade, ich finde auch Hefen sind oft auch unterschätzt oder wird da wenig drüber gesprochen. Da habe ich einen Blogartikel zugeschrieben, also wenn ihr da Lust habt, dann nochmal nachzulesen, könnt ihr bei Tryfoods das mal nachlesen, über diese Geschmackstreiber. Wir dachten, man könnte doch so viel und so tiefer eintauchen, aber ich denke, hier machen wir erstmal einen Cut. Katharina, vielen Dank. Vielleicht auch nochmal ganz kurz, wir haben auch kein Bier getrunken heute, weil das halt einfach ist, es ist 10 Uhr morgens und es ist warm draußen, keine gute Kombination um den Tag.
Ja noch
und Montagmorgen auch noch, ne? Also die Woche fängt gerade erst an. Das müssen wir dann
nächstes
mal nachholen.
Mal.
Genau, und dann aber vielen Dank für deine Zeit.
Sehr
und
gerne,
erstmal toi toi toi, dass jetzt wirklich dann alles für euch bergauf geht, dass sie dass das mit Corona nicht nochmal losgeht.
Das ich auch. Ja. Danke dir.
Danke dir.